Was ist das für ein Schulsystem, was jungen Leuten signalisiert, du bist hier jetzt mehr als 10 Jahre zur Schule gegangen, geschafft hast du aber gar nichts. Wir können dir leider kein Abschlusszeugnis geben. So eine brutale Struktur, boah, da läuft es einem schauernd den Rücken runter. Ich wünsche mir, dass wir jedem Schüler und jede Schülerin ein Abschlusszeugnis geben. Es gibt keine Schulversager mehr, wie das heute der Fall ist.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Fast ein Drittel der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland gibt an, psychologische Unterstützung zu benötigen. Jeder Sechste ist bereits in Behandlung. Jeder Fünfte denkt darüber nach, das Land zu verlassen. Das sind keine Randnotizen, das sind unter anderem Ergebnisse der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland 2026. Klaus Hurlmann forscht seit über 50 Jahren dazu, wie Menschen aufwachsen, wie Gesellschaft auf Kinder und Jugendliche wirkt und was das mit ihrer Gesundheit, ihrer Bildung und ihrer Zukunft macht. Er ist Senior Professor an der Hertie School in Berlin und einer der bekanntesten Sozial- und Bildungswissenschaftler Deutschlands. Wenn jemand erklären kann, was gerade mit den jungen Menschen passiert und was das über die Gesellschaft vielleicht auch aussagt, dann er. Klaus, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Klaus, ich habe gerade schon gesagt, dass du junge Menschen, man kann vielleicht sagen, seit Jahrzehnten beobachtest. Was hat sich geändert in dieser Beobachtung? Ich weiß, das ist sehr groß gesagt. Oder reden wir immer über dieselbe Jugend und dieselben Krisen?
Ja, wir reden immer über dieselbe Jugend und dieselben Krisen. Das sind ja von der Entwicklungsdynamik psychologisch, soziologisch, biologisch gesehen, hat sich ja nun wirklich nichts verändert in den letzten 100 Jahren. Es ist eine Lebensphase, bei der ich geschlechtsreif werde. Mein ganzer Körper stellt sich um, mein Gehirn nutzt sich um. Ich gucke an mir herunter und sehe, dass ich mich verändere und kann damit nicht umgehen. Ich fange an, über mich selbst nachdenken zu können, bin bewusstseinsfähig. Deswegen nehme ich die ganze Umwelt anders wahr als vorher. Eine wahnsinnig turbulente Zeit, war sie schon immer. Und irgendwie kommen die allermeisten dann am Schluss doch nach 4-5 Jahren im Leben an und es setzen sich all diese Ungewissheiten. Das ist unverändert. Also die ganze biologisch, psychologisch, soziale Ausgangskonstellation ist unverändert. Aber die Umwelt, die ändert sich natürlich. Das ist ja heute eine völlig andere Umwelt, als das zum Beispiel in meiner Jugendzeit, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war. Heute geprägt durch eine ganz andere Rhythmisierung des Lebens, durch ganz andere Erwartungen und heute natürlich zuallererst durch eine digitale Durchdringung aller Lebensbereiche, aller Zonen, auch meines eigenen Körpers. Ich spüre das dann. Und meine Selbstwahrnehmung, alles das, was ich gerade gesagt habe, jetzt gespiegelt in einer digitalen Welt mit ihrem hohen Tempo, mit ihrer unheimlichen Suggestionskraft. Und dadurch ist Jugend heute dann am Ende doch was ganz anderes, als es das schon immer war.
Wir gehen da auf Teile auch nochmal ein und ich möchte nicht zu abstrakt werden. Jetzt interessiert mich aber direkt als Anschlussfrage dennoch, weil du das gerade so beschrieben hast. Bist du jemand, der sagt, dass dieses Konzept von verschiedenen Generationen überhaupt trägt oder nicht? Denn in der Soziologie gibt es da ja unterschiedliche Auffassungen. Die einfachste Form, dieses Generationenkonzept zu übertragen, wäre dann, die Boomer sind halt die Ignoranten und jede Generation, die danach kommt, jetzt gerade ist die Gen Z im Fokus, das sind halt die, die keine Leistung mehr bringen wollen, die sich nicht mehr anstrengen und die sozusagen nur noch vor sich hingammeln. Oder sagst du, naja, so einfach ist das eigentlich gar nicht als Merkmal herauszuarbeiten?
Natürlich ist es nicht so einfach und diese Klischees sind äußerst riskant und werden den Menschen nicht gerecht. Dennoch ist dann natürlich was dran. Die Umwelt, die äußere Realität nenne ich das in meinem Bildungs- und Sozialisationstheoretischen Ansatz, die ist heute völlig anders, als das in früheren Zeiten war. Und die prägt die innere Realität von Körper und Psyche. Und ich kann im Laufe der Geschichte jetzt erkennen, dass diese Konstellation, diese Spannung zwischen Körper und Psyche als meine innere Welt und der sozialen Welt von Familie, Schule, Gesellschaft und der Ökowelt bis hin zur Klimakonstellation, dass die sich verschiebt und verändert und die prägt mich. Und jetzt gibt es in der Generationenforschung diesen Kunstgriff, auf den du anspielst, zu sagen, alle 15 Jahre sind die Unterschiede in der äußeren Realität, also durch die wirtschaftliche, politische, technische und so weiter Lebenswelt, so stark, dass ein neuer Typus von innerer Realität, also eine neue Generationsgestalt, hat das Karl Mannheim in den 20er Jahren schon genannt, sich daraus entwickelt. Das ist ein spannender Ansatz. Die 15 Jahre allerdings, die sind natürlich reiner Hokuspokus, ein Kunstgriff. Keine Realität ändert sich alle 15 Jahre. Und dadurch sind die Generationenbezeichnungen, die auf dieses 15-Jahre-Muster abstellen, natürlich Schall und Rauch. Das wird völlig zu Recht kritisiert. Was bleibt dennoch ist, dass man grundsätzlich sagen muss, wer heute groß wird, in der heutigen Lebenswelt, selbstverständlich hatte eine andere persönliche Grundprägung als jemand, der vor 30 oder vor 60 Jahren groß geworden ist. Und es kann durchaus sein, dass die ein Leben lang anhält. Und dadurch entstehen unterschiedliche Muster. Und das merken wir ja auch zurzeit. Die Babyboomer, also das sind dann nach diesem 15 Jahren heute über 60-Jährigen, die sind anders groß geworden als die heutigen unter 30-Jährigen, sogenannte Generation Z. Sie haben erlebt, dass man selbst im Wettbewerb sich durchsetzen kann, dass man zäh sein muss, dass man Erfolg haben kann, dass man was gestalten kann. Das ist ja die Aufbaugeneration auch gewesen. Die weiß alles, wie es geht und kann sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie anders gehen könnte. Und da kommen jetzt junge Leute, digital geprägt, mit all den Offenheiten und Verunsicherungen und leben in digitaler Unsicherheit und beruflicher Unsicherheit. Und sind nicht so wie die Babyboomer. Und die scheiden jetzt aus dem Beruf aus und denken, es geht alles genauso weiter. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und dadurch bauen sich solche Vorurteile auf und solche Spannungen auf. Da müssen wir aufpassen in der Gesellschaft, dass die nicht kontraproduktiv werden, sondern dass sie als unterschiedliche Wahrnehmung von Welt, von Realität, auch von Arbeit wahrgenommen werden, die sehr, sehr produktiv und sehr hilfreich sein können, wenn man sie denn aufeinander bezieht und nicht gegeneinander ausspielt.
Ja, ich finde das spannend, dass du alleine mit der inneren und äußeren Realität und der Wahrnehmung ja schon mehrere Dimensionen reinnimmst, die für eine Differenzierung sorgen, die dann nicht so einfach sagen lässt, naja, da mussten wir früher auch durch zum Beispiel. Denn der Fehlschluss ist ja gar nicht, ob man selber auch mal jung war und sich durchbeißen musste, sondern dass das eben in einer anderen Zeit passiert ist. Deshalb würde ich an der Stelle, weil du gerade den Begriff schon zweimal genannt hast und ich glaube, jeder hat es irgendwie auch schon mal gehört, aber weil das wichtig ist als Grundlage, dass du noch mal kurz erklärst, was mit Sozialisation gemeint ist. Denn es ist ja nicht so einfach, dass man zum Beispiel durch Erziehung, vielleicht als so monokausale Form der Beeinflussung, einfach alles anders machen kann, sondern Sozialisation, das sind ja ganz viele Komponenten.
Ja, Sozialisation sind alle Einflüsse, die ich erlebe. Bleiben wir mal eben beim Jugendalter, um das zu veranschaulichen. In meiner Umbruchphase, in der sich mein Körper und meine Seele, meine Psyche total Umbau befinden und ich hypersensibel deswegen bin, jetzt kommen alle Einflüsse auf mich heran. Darunter sind auch Erziehungseinflüsse, Erziehung von meinen Eltern, Erziehungsbemühungen von meinen Eltern, Erziehungsbemühungen meiner Lehrkräfte und so weiter. Also der Versuch, Definition von Erziehung, der Versuch von denen, mich zu beeinflussen, mich in einer ganz bestimmten Weise einzustellen, bestimmte Positionen zu entwickeln, so wie sie sich das vorstellen aus ihrer Lebenserfahrung. Die Erziehung ist mit dabei, aber wenn ich das so schildere, wird schon klar, naja, das Dominantum muss das nicht unbedingt sein. Viel gewichtiger ist natürlich, was kommt jetzt aus den Medien, was kommt aus der gleichaltrigen Gruppe, welche Impulse bekomme ich auch durch mein Leben in der Umwelt, in der Nachbarschaft, in der Schule. Die Menge aller Impulse, die ich bekomme, das ist Sozialisation, aber das bedeutet auch nicht, dass ich einseitig durch die äußere Realität geprägt werde. Das ist ja gerade die Idee dieses Modells der produktiven Verarbeitung der inneren und der äußeren Realität, wie ich das theoretisch nenne, sondern ich bin ja auch noch da. Das ist ein ständiger Auseinandersetzung, eine Arbeit an meiner Persönlichkeit, wo ich das verarbeite, was von außen kommt. Und das macht dieses Modell so spannend. Und das kann ich dann auf die heutige Situation übertragen, in der ich dann eben sämtliche Impulse, die aus der Umwelt kommen, mit meinem Körper und mit meiner Psyche verarbeite und dann in einen intensiven Dialog trete, in eine intensive Auseinandersetzung, die am Ende meine Persönlichkeit dann doch in entscheidender Weise beeinflusst. Und Erziehung hat dabei einen Einfluss, aber nicht, natürlich nicht den Rieseneinfluss, den man in der Rolle als Erzieher sich erwartet.
Zu der produktiven Realitätsverarbeitung kommen wir auch noch. Ich würde gerne zunächst einmal ganz konkret eine Sache ansprechen. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, denn es gibt ja, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, dieses Vorurteil einer Jugend, die vielleicht auch gar nicht mehr leistungsbereit ist. Aber in einer Studie der London School of Economics, die in einer Radiofolge vom SWR vom 2.6.2026 zu hören war, wird herausgearbeitet, dass junge Menschen immer mehr zu Perfektionismus neigen. Hören wir da mal rein.
Psychologinnen und Psychologen der London School of Economics haben den Datensatz, der über einen Zeitraum von insgesamt 35 Jahren reicht, ausgewertet. Ihr Ergebnis? Junge Menschen haben deutlich höhere Ansprüche an sich selbst entwickelt und haben gleichzeitig immer stärker das Gefühl, dass andere von ihnen Perfektion verlangen. Dieser soziale Druck hat seit den frühen 2000er Jahren nochmal stark zugenommen. Heute ist das Ziel, in jeder Lebenslage möglichst perfekt zu sein, vor allem von Sorge getrieben. Diesen Punkt findet Psychologieprofessorin Nathalie Klaus von der Uni Bremen besonders interessant.
Dass es eine bestimmte Facette von Perfektionismus ist, die besonders schnell ansteigt, nämlich diese Angst, Fehler zu machen. Und dass man auch davon ausgeht, dass einen andere dafür entsprechend bewerten oder dass man einfach von außen denkt, diese Erwartung kommt nicht nur von mir selber, sondern die wird von außen an mich herangetragen.
Dazu kommt die Überzeugung, dass andere sie nur akzeptieren, wenn sie perfekt sind. Diese Sorgen führen dazu, dass viele junge Menschen jede Klausur, jede Bewerbung und inzwischen auch jeden Post in sozialen Medien wie eine Prüfung erleben. Ein Fehler ist da nicht einfach nur ärgerlich, sondern wird als persönliches Versagen gewertet. Das führt dazu, dass junge Menschen länger an Entscheidungen zweifeln, Aufgaben vor sich herschieben, aus Angst, sie nicht perfekt erledigen zu können, und Situationen vermeiden, in denen sie sich blamieren könnten.
Bestätigen deine bzw. eure Studien das? Und was können wir daraus machen, dieses Perfektionismusstreben? Denn jetzt küchenpsychologisch und ich musste mir meinen Perfektionismus hart abarbeiten, ist diese Form von Perfektionismus ja ein sehr schneller Weg ins Unglück, weil es immer bedeutet, dass man sich beispielsweise Ziele steckt und unser Leben ist nicht geradlinig, es ist nicht linear, wir scheitern. Und wenn man bei jedem Scheitern sich sozusagen existenziell hinterfragt, dann ist das ja echt ein Problem.
So ist das. Meiner Einschätzung nach hat sich verändert im Vergleich, sagen wir mal, zu auch nur einer Generation von 30 Jahren zurück, dass ich heute den Eindruck habe, das geht für alle Altersgruppen, aber im jungen Alter besonders, ich selbst bin für alles verantwortlich. Diese, was wir in der Forschung Individualisierung der Lebensbedingungen nennen. Ich selbst habe mein eigenes Leben in der Hand. Ich kann mich selbst steuern. Das ist auch mein hoher Anspruch. Ich möchte ein Mensch sein, der autark und autonom ist und seine eigene Lebensbahn gehen kann. Das ist aber auch verbunden natürlich dann mit hohen Ansprüchen an mich selbst. Wie kann ich jetzt ein realistisches Ziel setzen, was tatsächlich meinen Fähigkeiten entspricht? Da hat mir meine Erziehergruppe, von der wir gerade sprachen, von Eltern und Lehrern, da etwas eingeredet, was hoffentlich einigermaßen stimmt. Aber noch stärker ist der Einfluss der digitalen Plattformen, die komischerweise Social Media heißen, obwohl die weder sozial noch medial so richtig sind, die haben mir Bilder gezeigt, wie es eigentlich sein muss, was es für erfolgreiche Menschen und für schöne Menschen gibt und was die allen sich machen und was die aus sich machen. Und da bin ich natürlich schwer beeindruckt und muss jetzt meine eigene Position eichen. Das ist heute zugespitzter als jemals zuvor durch diese mediale Welt. Und deswegen ist der Anspruch, den die jungen Leute an sich selbst haben, wahnsinnig hoch. Und jedes Abweichen davon wird sofort als Scheitern empfunden, obwohl es ja eigentlich Versuch und Irrtum ist. Mhm. Und das ist ja das Tolle eigentlich an dieser Lebensphase Jugend, dass ich herumexperimentieren kann und es ist etwas schiefgegangen. Also fange ich nochmal von vorne an. Das fällt den meisten heute nicht sehr leicht, quasi jede nicht gelingende Bewegung, die sie machen, gleich als ein Scheitern empfinden.
Als du gerade von Individualisierung gesprochen hast, musste ich an einen anderen Begriff noch denken. Andreas Reckwitz hat ja das Buch geschrieben, Gesellschaft der Singularitäten, in der er, und das ist jetzt natürlich völlig holzschnittartig, die These ausführt, dass es so in der Nachkriegszeit bis in die 60er, 70er Jahre zu einer Form von Verallgemeinerung, Standardisierung gekommen ist. Ich will dasselbe Auto haben, wie mein Nachbar hat. Ich kann dieselbe Arbeit haben, wie mein Nachbar hat. Und dann habe ich eigentlich ein gutes Leben. Und das auch durch eben diese technische Weiterentwicklung ist zu einer Singularisierung insofern gekommen ist, als dass es eben nicht mehr reicht scheinbar, auch den gesellschaftlichen Ansprüchen diesen Weg zu machen, sondern dass man Alleinstellungsmerkmale braucht, dass man was Besonderes sein muss, dass man kreativ sein muss und so weiter. Ich frage mich, ob das zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, auch so eine Pervertierung eines neoliberalen Gedankens ist, der ja eigentlich nur die Behauptung aufstellt, jeder könnte alles erreichen, denn es ist ja nicht so. Also wir haben gerade von Sozialisation schon gesprochen. Es geht sehr viel um Bedingungen und Voraussetzungen. Ist das so, dass diese globalen Einflüsse, die ja sehr stark auf junge Menschen wirken, zu dieser, ja, würdest du mir da folgen, Pervertierung fast geführt haben?
Ich sehe das auch so, ja. Der Anspruch, eine unverwechselbare Persönlichkeit zu sein, gehört immer zum Jugendalter dazu. Also hier haben wir wieder eine Konstante, die seit, ich schätze mal, seit Jahrhunderten sogar zu beobachten ist. Ich bin ja auf der Suche nach mir. Wer bin ich denn? Was bin ich für ein Mensch? Ich merke, ich unterscheide mich von anderen. Ich merke, ich bin einmalig. Dazu gehört aber eine realistische Kenntnis der Stärken und Schwächen. Mhm. Die zu gewinnen, das ist in der heutigen Zeit, in dieser medial durchsetzten Landschaft mit den Anreizstrukturen, von denen wir gerade sprachen, das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe.
Aber das würde doch dafür sprechen, dass Schulen die Orte mehr werden, die das leisten, oder? Also weil Schulen ja sehr stark in dieser Form der Standardisierung, der, ich sage jetzt mal etwas abfällig, oberflächlichen Gesamtsicht, die ja durchaus über viele Jahrzehnte nachvollziehbar ist, die aber eben nicht dazu führt, dass genau das, was du gerade gesagt hast, erreicht werden kann, nämlich eine Selbstreflexion der eigenen Stärken, Talente und vielleicht auch eine Selbstreflexion der eigenen Schwächen.
Ja, ganz genau. Das ist die eigentliche Aufgabe pädagogischer Arbeit in der Schule. Einem jungen Mann, einer jungen Frau zu sagen, so, das kannst du hier, schau mal, wir machen mal eine Bestandsaufnahme deiner Potenziale. Hier siehst du deine Stärken, aber hier siehst du auch deine Schwächen. Und jetzt wollen wir mal schauen, das sind sicherlich zum großen Teil angeborene Ausgangssituationen. Das kannst du nicht total ausgleichen, aber in einigen dieser Bereiche, wo du zum Beispiel soziale Schwächen oder auch Kombinationsschwächen hast, da solltest du dich schon verbessern, da arbeiten wir dran. Eine solche ständige Rückspiegelung, wo man tatsächlich steht, leistungsmäßig, hoffentlich auch sozial, also hoffentlich kriegen wir die schulische Arbeit dahin, dass sie nicht nur die kognitive, die intellektuelle Profilierung der Fähigkeiten, der Leistungsfähigkeit abbildet, sondern auch den sozialen Bereich, die soziale Beziehungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit ausdrücklich mit in einen solchen Trans von Beurteilungen einbezieht. Das ist der vornehmste Job von Pädagogik, einem Menschen zurückzuspiegeln, welche Stärken und Schwächen sie haben und dann ein realistisches Konzept zu entwickeln, wie man damit sein Leben gestaltet. Und dann kann daraus auch ein eigenes Bild, eine eigene Identität werden, die stabil ist, ne? Und nicht immer wieder anfällig für irgendwelche Verlockungen von außen, dass man anders aussehen möchte, als man tatsächlich aussieht und dass man mehr kann, als man tatsächlich kann. Dadurch kommen diese ganzen Verunsicherungen, von denen wir vorhin sprachen.
Weißt du, das Problem daran ist, wenn man das wirklich als Kern ausmacht, und das wäre ja nicht esoterisch gemeint. Das heißt ja Persönlichkeitsentwicklung im umfassenden Sinn, und zwar indem man Selbstregulation stärkt, Metakognition stärkt. Also ich weiß immer mehr, wer ich bin. Ich weiß immer mehr, was ich kann. Ich weiß immer mehr, wie ich etwas, was ich noch nicht kann, verbessern kann. Gleichzeitig gibt es ja schulische Funktionen, die dem total zuwiderlaufen. Also zum Beispiel Allokation und Selektion. Also das heißt, die Positionierung von jungen Menschen in bestimmte Gruppen in Deutschland, in der Dreigliedrigkeit auch noch, ja. Du hast es gerade gesagt, es sollte nicht nur auf die Kognition ankommen. Naja, in Deutschland ist es schon so, wenn jemand nicht so schnell das erfasst, was eben als Standard vorausgegeben wird, dann wird schnell mal gesagt, du bist nicht gymnasial, du wirst in die nächste Schulform. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, abgeschoben, obwohl ich will das nicht diskreditieren. Ich will damit nur sagen, dieser Anspruch, den du gerade formuliert hast, der ist innerhalb unseres Systems ja wahnsinnig schwer zu erreichen, ohne gegen die anderen Funktionen von Schule anzugehen.
Ja, da sind wir bei der Art der Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die sehr eindimensional erfolgt und bei uns dann auch noch verbunden ist mit diesen Konsequenzen, eingestuft zu werden, einen Schulabschluss zu erreichen oder nicht zu erreichen. Also da finde ich, müssen wir ganz dringend dran, wenn wir das Leben von jungen Leuten verbessern wollen. Die Bausteine haben wir bereits. Einmal brauchen wir eine Bewertung der Leistung oder sagen wir mal eine Profileinschätzung der Leistung. Der Bewertungsakzent muss ja nicht unbedingt ganz stark sein. Eine Rückmeldung darüber, welche Stärken und Schwächen in verschiedenen Dimensionen fachlich, ja, durchaus, können auch Noten dabei sein, aber nicht nur. Und dann auch sozial, welche Stärken und Schwächen da sind. Das muss sich niederschlagen dann auch in den sogenannten Zeugnissen, die mehr Dokumente sein sollten über die Leistungsfähigkeit, über die sozialen Kompetenzen, über Medienkompetenzen und, werden hier knapp und kurz dokumentiert. Und das ist nachher auch das, was ich erhalte, wenn ich die Schule verlasse. Da finde ich, machen wir in Deutschland nun einen ganz besonderen Fehler. Wir haften die Abschlusszeugnisse mit rechtlich verbindlichen Zukunftsperspektiven. Ich muss das Abitur haben, wenn ich studieren will. Es heißt ja auch Hochschulreife und entsprechend ist es auch ausgerichtet. Ich muss einen mittleren Abschluss haben, wenn ich in bestimmte Ausbildungen will. Und fast 10%, wo liegen wir gerade, ich glaube bei 8%, bekommen gar kein Abschlusszeugnis. Also was ist das für ein Schulsystem, was jungen Leuten signalisiert, du bist ja jetzt mehr als 10 Jahre zur Schule gegangen, geschafft hast du aber gar nichts. Wir können dir leider kein Abschlusszeugnis geben. So eine brutale Struktur, also es geht noch über das hinaus, was du genannt hast mit der Einstufung auf verschiedene Schulen. Boah, da läuft es einem schauernd den Rücken runter. Ich wünsche mir, dass wir jedem Schüler und jede Schülerin ein Abschlusszeugnis geben. Da steht dann drin, welche Stärken und Schwächen eine richtige, realistische, faire Beurteilung. Da lernt man auch selbst dann über sich selbst etwas und kann sich selbst dann darauf auch berufen. Im Idealfall sollte man ja mitwirken sogar an dieser Erstellung des eigenen Zeugnisses. Das bekommt jeder. Und das ist mein Abschlusszeugnis. Das bekommt jeder. Es gibt keine Schulversager mehr, wie das heute der Fall ist. Und die nachfolgende Institution, sei es eine Berufsausbildung, sei es eine Hochschule, die entscheidet, ob sie jemand aufnimmt. Die sieht dann ja, was für ein Profil das ist, macht dann ihre eigenen Eignungsprüfungen. Dadurch würden wir unheimlich Druck aus dem ganzen Schulsystem nehmen, würden erreichen, dass in der Schule inhaltlich gearbeitet werden kann und Menschen gestärkt und gebildet werden könnten und nicht alle anfangen zu schielen in der zweiten Klasse darauf, ob sie weiterkommen aufs Gymnasium und dann später schielen darauf bis zum Abitur mit komischen Fächern eine 0,009 als Zeugnis, damit ich Medizin studieren kann. Da machen wir einen Unsinn und wir sind beim Thema Selbsteinschätzung, verunsichern die Selbsteinschätzung von Menschen systematisch durch die Strukturen, die wir im Schulsystem haben.
Kurze Triggerwarnung bei dem, was ich jetzt sage. Wenn ich Ulf Poschardt wäre, würde ich jetzt sagen, ja, wie jeder kriegt ein Zeugnis. Wir leben halt nun mal in einer Leistungsgesellschaft. Da muss man die Leistung auch bringen. Und wenn du die Leistung nicht bringst, dann hast du halt Pech gehabt. Wir gehen doch viel zu sanft mit der Jugend um. Wir müssen endlich wieder mehr fordern und Leistung erbringen lassen.
Ja, nichts gegen zu sagen, würde ich voll unterstreichen.
Okay, aber widerspricht das dann nicht dem, was du gerade gesagt hast?
Naja, richtig an dem Argument, was du gerade gebracht hast, ist, dass ich benennen kann heute Kompetenzen, die schon na, entweder Voraussetzung sind oder doch eine sehr gute Basis sind, um eine bestimmte zum Beispiel Studienleistung oder berufliche Leistung zu bringen. Das ist gar keine Frage. Das sind die klassischen Fähigkeiten des Lesens, Rechnens und Schreiben. Da brauche ich ein bestimmtes Niveau, um Anforderungen gerecht zu werden. Daher kommt ja auch die Idee, Schulversagen zu definieren, weil Leute bestimmte Schwellen nicht geschafft haben. Aber der Leistungsanspruch ist ja nicht damit kaputt, dass jeder ein realistisches Dokument bekommt über seine Stärken und Schwächen. Da steht das dann ja alles drin. Es kann aber sein, dass auch jemand mit einer auffälligen Schwäche im Lesen, Rechnen und Schreiben doch bestimmte gesellschaftliche Tätigkeiten verbringen kann, weil zum Beispiel soziale Kompetenzen da sind oder auch digitale Kompetenzen da sind, die sich so ohne weiteres gar nicht abbilden lassen. Und dieser Mensch kann dann einen sehr erfolgreichen beruflichen Weg gehen. Nein, Leistungsanforderungen sind mit einer solchen genauen, differenzierten, präzisen, fairen Rückmeldung des Leistungsstandes und des Entwicklungsstandes oder sagen wir noch etwas breiter des Kompetenzstandes eines Schülers, einer Schülerin überhaupt nicht reduziert. Im Gegenteil, die können dann erst richtig loslegen, aber es ist kein so ein Schwellendenken drin. Man sagt, wer ein bestimmtes Niveau nicht erreicht, der kann gleich austreten und hat in dieser Gesellschaft weiter nichts zu suchen. Das sind ja heute auch, wenn wir die PISA-Studien nehmen, ja, sind das ja schon 20%, 25%, wo wir die gar nicht erst zulassen in die Gesellschaft, weil sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllen.
Was ich daran spannend finde, ist, der Autor und Journalist Alexander Brandt hat ein Buch geschrieben, Die Bildungsweltmeister. Ja, da reist er zu den besten Bildungssystemen der Welt und guckt sich so an, was die anders machen als das deutsche System. Da gibt es ja ganz viel und es ist jetzt auch nicht so, dass Deutschland sich sperrt. Was ich aber spannend fand, war, dass in Finnland ganz anders mit Standards gearbeitet wird. In Deutschland ist ja eher so die Form der Individualisierung, dass man sagt, also wir brauchen unterschiedliche Niveaus. Auch hier wieder eine Verkürzung, dass in Finnland gesagt wird, nee, wir lassen das Niveau für alle gleich, aber wir sorgen durch individuelle Begleitung und Förderung, und zwar für jeden und jede, dafür, dass dieses Niveau auch erreicht wird. Das ist ja vom Ansatz her anders, vor allen Dingen, weil das impliziert, dass man an alle diese positive Erwartung in Bezug auf Zielerreichung hat, nach Hattie eines der stärksten Effekte auf Unterricht. Dann wiederum müsste man aber sagen, dafür haben wir zu wenig Leute, wie gehen wir damit um?
Ja, das haben wir so natürlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das auf Dauer wirklich mit professionell ausgebildetem Personal schaffen wird und ob man es braucht. Da bin ich ja nun ein Anhänger von viel flexibleren Arbeitsformen in der Schule. Wir wissen, welch eine ungeheure Wirkung gleichaltrige oder etwas ältere Schülerinnen und Schüler als Tutoren haben. Und da machen wir viel zu wenig Gebrauch davon, dass wir die Schulklasse aufbrechen in Arbeitsgruppen, in Lerngruppen von 3, 4, 5 Personen. Da ist eine Gruppe, die ganz bestimmte Schwächen in Mathe hat und ein Mitschüler aus der gleichen Klasse, der das alles super beherrscht und Spaß daran hat, ein bisschen angeleitet wurde, der coacht jetzt diese Gruppe. Das muss nicht die Lehrkraft machen. Die Lehrkraft kann im Hintergrund stehen und ist Begleiter aller Gruppen, die da in dem Raum arbeiten. Also da brauchen wir viel mehr Flexibilität, Offenheit. Wir sind inzwischen ja nun auch durch digitale Angebote in der Lage, dann direkt zu individualisieren, also auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin runtergebrochene Angebote zu machen. Auch das bewegt sich gerade sehr stark. Nein, der Unterricht sieht ja nicht mehr so aus, dass eine Lehrkraft vor der ganzen Gruppe der 25 steht, sondern neben der Gruppe steht, als Lernbegleiter dann tätig ist und die Gruppe sich Impulse und Anregungen holt. Deswegen finde ich die Diskussion um Personalmangel sehr eng geführt.
Zuletzt würde ich nochmal auf etwas zurückkommen, was du produktive Realitätsverarbeitung nennst. Das hast du gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Ich bin dann in eine andere Richtung gegangen. Also die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, ohne überfordert zu sein, dran zu zerbrechen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber momentan sehe ich in Du hast es selber gesagt, die sozial sind die Medien nicht. Es ist ein individualisierter Feed. Man fällt immer mal wieder in den Kaninchenbau. Und in meinem Kaninchenbau gibt es gerade vor allen Dingen in Großbritannien und in den USA immer mehr Lehrkräfte, die beschreiben, dass sie gar nicht mehr richtig unterrichten können. Das Verhalten der Kinder habe sich verändert und auch das deutsche Schulbarometer sieht problematisches Verhalten von Kindern auf Platz 1 der Herausforderungen. Und wenn man so ein problematisches Verhalten hat, dann sprechen wir ja noch gar nicht von Lernen, geschweige denn von Individualisierung oder sonst was. Wie würdest du sagen, sollten Schulen darauf reagieren?
Also mit den bisherigen traditionellen Arbeitsformen in der Schule erreichen wir immer weniger der Schülerinnen und Schüler. Das ist so. Das kann man jetzt sagen, so, das liegt an den Schülerinnen und Schülern, die passen sich nicht dem System an. Und in der Tat ist das der Fall. Die wollen sich diesem System nicht anpassen, sind teilweise auch nicht in der Lage, sich diesem System so anzupassen. Also da stillzusitzen und konzentriert zu arbeiten und Impulse von außen aufzunehmen. Aber wer sagt uns denn, dass das die heute angemessene Form ist? Oder drehen wir es mal ganz um. Wer sagt uns denn, dass die Schülerinnen und Schüler sich dem System anpassen müssen und das unser pädagogisches Credo ist? Da würde ich nun überhaupt nicht mitziehen, sondern pädagogische Arbeit bedeutet, auf die Persönlichkeit des Schülers, der Schülerin einzugehen und so lange sich zu bewegen, bis man merkt, so jetzt erreiche ich den Schüler. Und dann darf ich doch nicht festhalten an meiner bisherigen Struktur, wenn ich merke, ich erreiche schon ein Drittel oder 40% der Schülerinnen und Schüler nicht mehr und klage diese Schüler an, dass sie nicht in der Lage sind, in meinem System Leistung zu bringen. Das ist doch kein pädagogisches Denken, sondern pädagogisches Denken in dieser dynamischen Vorstellung, dass von innen und von außen Impulse die Persönlichkeitsentwicklung bestimmen, bedeutet, ich muss die äußere Realität verändern, damit ich die Menschen in ihrer inneren Realität erreiche. Heißt konkret, Aufbrechen des heutigen traditionellen Arbeitsmodus in der Großgruppe, einer anscheinend homogenen Großgruppe, Unterricht zu machen, aufbrechen in kleinere Gruppen, starke Betonung von individuellen Lernmöglichkeiten, Kleingruppen haben wir schon erwähnt, alles das gehört dann dazu und starke Beteiligung auch der Schülerinnen und Schüler selbst, das ist ja auch so eine Marotte, der wir anhängen, dass wir als Lehrkräfte genau wissen, wie die Abfolge sein müsse von Lernprogrammen. Warum sollen denn die Schülerinnen und Schüler nicht auch selbst sagen, ich möchte da anfangen, ich möchte hier anfangen, nach meinem Gefühl habe ich hier mehr Zugangsmöglichkeiten. Also hier aufbrechen von sehr traditionellen Mustern, die vielleicht vor 20 Jahren noch sehr gut funktioniert haben und seitdem aber bröckeln, und nicht den Schülerinnen und Schülern jetzt, das ist immer wieder beim Ausgangspunkt, immer wieder sagen, ihr werdet immer schlechter, ihr seid unkonzentriert, ihr bringt keine Leistung mehr. Das ist unpädagogisch, das ist albern. Natürlich sind die leistungsfähig, aber sie müssen abgeholt werden und sie müssen stimuliert werden. Sie brauchen die Kombination von Anerkennung, Anregung und Anleitung, diese geschickte Kombination. Also das sind alles Weckrufe für eine kreative, lebendige Pädagogik, bei der die gesamte Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen im Vordergrund steht. Und so gesehen muss sich die Schule verändern, damit sie alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Wir haben eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen. Und die brauchen auch eine neue Generation von Schulen. So ist das.
Klaus Hurelmann forscht seit Jahren über die Jugend. Er hört zu, systematisiert und zieht Schlussfolgerungen. Was seine Arbeit zeigt, der Zustand junger Menschen ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der diese Jugend aufwächst. Und wir haben gemerkt, wir können nicht einfach immer nur erwarten, sondern es geht auch darum, dass wir Angebote schaffen. Vielen Dank, Klaus, für deine Arbeit und danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das war unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Weiter geht es dann am 31.08. Abonniert den Podcast, wenn ihr das nicht verpassen wollt, und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich könnt ihr einfach mal im Feed gucken, was es sonst noch für Folgen gibt. Den Podcast sehr gerne weiterempfehlen und auch kommentieren auf Spotify, was das Zeug hält. Wir können dann schauen, ob wir das mit aufnehmen, und natürlich gibt das dem Podcast auch Sichtbarkeit. Habt eine schöne Sommerpause und wir freuen uns dann auf Ende August, wenn es weitergeht. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.